Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer.
Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Zukunftsversprechen. Und da, wo Forschung, Wirtschaft und Praxis effizient zusammenkommen, wird es besonders spannend. Genau dafür steht der IPAI, der Innovationspark Künstliche Intelligenz in Heilbronn. Unser Unternehmen ist Partner des IPAI und darum freut es mich umso mehr, dass wir heute mit Moritz Gräter, den CEO des IPAI, bei uns haben. Mit ihm sprechen wir über die große Vision hinter dem Innovationspark. Und das alles in unserer Jubiläumsausgabe, denn die heutige Episode ist die 50. unseres Podcasts Fischer Highlights. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Gräter.
Vielen Dank, Herr Pott, dass ich da sein darf und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, darf man sagen.
Vielen Dank und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Gräter, was ist die Vision des IPAI und warum braucht es heute eigentlich einen Ort wie diesen mehr denn je in Deutschland und in Europa?
Die grundsätzliche Berechtigung, warum wir glauben, warum es eine Plattform, eine offene Innovationsplattform für die Anwendung von künstlicher Intelligenz braucht, ist, dass wir zwar die Region der Weltmarktführer sind in Baden-Württemberg, aber wir uns dafür nicht mehr lange was kaufen können. Und um weiter zukunftsfähig zu sein, zukunftsfähig zu bleiben, das heißt die nächste Welle der Wettbewerbsvorteile uns zu erarbeiten, braucht es künstliche Intelligenz. Denn es wird kein Unternehmen mehr geben, das nicht künstliche Intelligenz in seinen Wertschöpfungsketten hat und gleichzeitig wettbewerbsfähig ist oder nicht wettbewerbsfähig ist. Und da wollen wir unterstützen.
Und da kann man durchaus auch sagen, die Welt wartet nicht auf uns. Das heißt, wir müssen es selber tun.
Das sehen wir hundertprozentig genauso. Ich bin jedes Mal leicht amüsiert, wenn ich lese oder höre, dass KI eine Zukunftstechnologie ist. Sie ist eine Technologie, die sehr, sehr, sehr deutlich im Hier und Jetzt schon Wirkung entfaltet. Und deswegen gibt es da keine Zeit zu warten, sondern man muss ran. Und das ist auch Teil von einer größeren Unternehmenstransformation. Das ist eine digitale Transformation, das natürlich viele, viele Unternehmen durchmachen. Und gleichzeitig ist es aber nicht nur Spaß, weil es um KI und Innovation geht, sondern es ist auch sehr, sehr anstrengend. Und deswegen braucht es auch so eine gemeinsame Energie sozusagen, die dafür auch nötig ist, um diese Transformation voranzutreiben.
Und wenn man sich das anhört, dann ist völlig klar, was Sie für eine Motivation haben, den IPAI so weiterzuentwickeln.
Hundertprozentig. Also wir glauben, IPAI ist von Anfang an nicht als regionales Innovationszentrum oder regionales KI-Netzwerk geboren worden, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wenn, dann muss das Ganze einen Unterschied machen in Deutschland und in Europa. Das heißt, wir haben uns eine Zielgröße, eine Ambition, eine Zielvision eben auch gesetzt, das Global Home of Human AI zu werden, also wirklich eine der zentralen Heimaten in der Welt für die Anwendung künstlicher Intelligenz, vor allem auch mit menschenzentrierten sozusagen Werten, die dahinter gelegt sind, bei uns auch in den Anwendungen. Und nur weil wir diese große Vision haben mit einer ganzen Menge Mitgliedsunternehmen und auch Partner, also die, die die KI-Kompetenz auch beitragen auf unserer Plattform, glauben wir, dass genau das ist, was wir in Europa auch brauchen.
Wie viel ist denn jetzt vom IPAI noch Vision und wie viel ist schon Realität?
Das ist eine sehr schöne Frage. Mein Kollege Tim Rohde hat neulich gesagt in einem Vortrag, eigentlich fühlt es sich noch ein bisschen an wie Ursuppe. Sozusagen, wie der absolute Ursprung, sozusagen der Urknall von IPAI. Und gleichzeitig haben wir jetzt 3 Jahre IPAI entwickelt. Ich kam als Geschäftsführer vor gut 3 Jahren dazu. Da hatten wir 2, 3 erste Projektmitarbeiter und 4, 5 erste Unternehmen, die gesagt haben, sowas brauchen wir. Und heute sind wir über 70 Leute nur in unseren IPAI-Teams. Wir haben über 100 Mitgliedsunternehmen, über 20, 30 Partner, die da dabei sind. Wir haben hier ein 6.500 Quadratmeter großes Gebäude, in dem die Unternehmen gemeinsam auch an KI-Anwendungen arbeiten. Also ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch qua Mitgliederzahl heute schon wahrscheinlich das größte Anwendungsnetz und Ökosystem in Deutschland, das nach nur 3 Jahren und aus dem Ökosystem Heilbronn heraus. Und trotzdem ist es noch lange, lange, lange nicht der Maßstab, wo wir in einigen Jahren hinwollen.
Nichtsdestotrotz, es ist schon vieles Realität geworden. Allein, wenn man sieht, die Zahlen, die Sie gerade dargestellt haben, die Anzahl Mitglieder und so weiter, ist es über eine Vision schon längst hinaus.
Absolut. Und wir glauben da auch wirklich dran. Einerseits braucht es die große Ambition als Anker, dass man auch nie satt ist, nie zufrieden ist, nie sagt, ja, das ist genau so, jetzt sind wir fertig. Und gleichzeitig muss man auch irgendwo einfach anfangen. Wir haben damals, als wir IPAI gestartet haben, gesagt, es gibt eigentlich 2 Möglichkeiten, sowas zu entwickeln. Und gleichzeitig dran gedacht, es ist ein Pionierprojekt. Sowas hat es noch nie gegeben in Deutschland, in Europa. Also es gibt keine Blaupause, wie man das zu tun hat. Entweder wir setzen uns jetzt 1, 2 Jahre hin und entwickeln in der Theorie alles, was es dafür braucht. Also die Technologieplattformen, die Vernetzungsformate, die thematischen Schwerpunkte, die rechtlichen Grundlagen auch vielleicht für Zusammenarbeiten, die physische Infrastruktur planen, bauen wir vor und dann eröffnen wir das Ganze und dann ist es vielleicht nahezu perfekt. Und haben wir gesagt, das machen wir nicht, sondern wir starten einfach mit dem, was wir haben und lernen auf dem Weg dahin mit den Unternehmen, die sich an dieser Plattform beteiligen. Das heißt, wir spüren ganz oft auch die ganz real die Bedürfnisse der Unternehmen, den Schmerz der Unternehmen, welche Technologien braucht es, welche rechtlichen Rahmenbedingungen braucht es, welche Infrastruktur wird auf dem Campus zum Beispiel später bei uns benötigt und versuchen dementsprechend uns ganz iterativ sozusagen zum Zielzustand hinzuentwickeln. Und das tut manchmal ein bisschen weh, weil man immer auch ein bisschen den Erwartungen hinterher hängt. Aber wir glauben, genau so kommt etwas raus, was wirklich von den Unternehmen für die Unternehmen nachher passgenau sozusagen wirkt.
Lassen Sie uns einmal über die KI an sich sprechen. Die wird ja so als Wundermittel immer angesehen, aber nicht jede Anwendung schafft auch echten Mehrwert. Woran erkennt man denn gute KI-Projekte?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, zur Transparenz zur KI gehört natürlich auch, dass es nicht immer nur die, verzeihen Sie mir, die sexy, tollen neuen Produkte sind, die da jetzt rauskommen müssen oder das disruptive neue Geschäftsmodell. Also diese Art von KI-Innovationen, die entstehen natürlich auch, die ganz neuen Dinge. Aber gleichzeitig ist auch im Wirken von grundsätzlicher Digitalisierung und digitaler Transformation mit KI so viele Dinge möglich, einfach was Prozessoptimierung angeht, Geschwindigkeiten angeht, Vermeidung von Ausschuss in der Produktion zum Beispiel. Ich war vor kurzem in der Automobilproduktion, habe ich mir verschiedene Logistiksysteme angeschaut, die mit künstlicher Intelligenz dort völlig fahrerlos agieren. Und das sind einfach Einsparpotenziale, die uns wettbewerbsfähiger machen, aber nicht mit dem tollen neuen großen Produkt, sondern einfach ganz normal in unseren Prozessen und Wirkungsweisen in unseren Dienstleistungen und Produkten. Und ich glaube, deswegen tun wir gut dran, am Anfang anzufangen und nicht schon Schritt 3, 4 sozusagen direkt gehen zu wollen, sondern mal mit den Basics anzufangen. Und da gibt es mit KI mehr als genug Gelegenheiten.
Und da kommen jetzt bei Ihnen am IPAI ja viele verschiedene Bereiche zusammen, die Wissenschaft, die Wirtschaft, öffentliche Institutionen. Was macht denn diese Konstellation so besonders, so außergewöhnlich?
Also wir, und auch ich persönlich, auch aus meiner Historie in Innovationsökosystemen, glaube wirklich, dass Innovation und Zukunftsfähigkeit entsteht aus verschiedenen Puzzlestücken, die wir für Zukunft brauchen. Also tolle Innovationsökosysteme auf der Welt funktionieren immer dann, meiner Meinung nach, am besten, wenn möglichst viele hochwertige Puzzlestücke zusammenkommen. Forschung, Bildung, Technologie, Unternehmertum, Risikokapital. Und das greift ja alles ineinander. Also kein Startup-Ökosystem ohne Risikokapital, ohne gute Universitäten, Hochschulen, die Leute ausbilden zum Beispiel. Heute brauchen wir die etablierten Unternehmen als Datenlieferanten, als Kunden auch für junge Unternehmen zum Beispiel, als wirkliche Transformationsvehikel auch, weil wir brauchen die proprietären Daten der Unternehmen, gerade des Mittelstandes auch. Denn ohne diese tollen, eigenen, hochwertigen Daten auch keine tollen KI-Systeme sozusagen nachher dort im Einsatz. Und deswegen, wir glauben, dass wir eine ganze Menge von diesen Zutaten hier zusammen haben und das ist auch das Einzigartige, nicht nur in IPAI, sondern insgesamt am Innovationsökosystem Heilbronn, dass wir hier natürlich über die Dieter-Schwarz-Stiftung viele, viele dieser Puzzlestücke hier beisammen haben. Vom Risikokapital, Coding Schools, Hochschulen, TU München, ETH Zürich in Zukunft, Hochschule Heilbronn, DHBW, aber auch auf der Forschungs- und angewandten Forschungsseite und das versuchen wir natürlich auch zum Thema KI hier in Heilbronn zu bündeln.
Was ich ja ganz besonders spannend finde am IPAI ist der IPAI Living Room. Auf 1000 Quadratmeter sind da ganz viele verschiedene Dinge wirklich erlebbar. Alles dreht sich um KI. Hier ist zum Beispiel auch der KI-Baustoffberater unserer Unternehmensgruppe Fischer zu sehen, mit dem man über Klopfgeräusche den Bauuntergrund per App erkennen kann. Welche Rolle spielen denn solche Demonstratoren und reale Anwendungsfälle für den Erfolg des IPAI?
Ja, schön, dass Sie es ansprechen. Wir haben von Anfang an IPAI eigentlich in zwei Strängen gedacht. Das eine, und darüber haben wir bisher gesprochen, die Innovationsplattform IPAI, auf denen die etablierten Unternehmen, der Mittelstand, die großen Unternehmen, die sozusagen KI in die Anwendung bringen wollen, aber auch auf der anderen Seite die Anbieter von KI, also von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen, die KI-Komponenten aus der KI-Wertschöpfungskette entwickeln, zur Verfügung stellen. Beide kommen ja bei uns auf der Plattform zusammen. Und dieser Bereich wird von uns in einer GmbH, in einem ganz normalen Unternehmenskonstrukt sozusagen betrieben. Deswegen bezahlen die Unternehmen auch dafür, dass sie das Ganze hier mit uns tun können. Gleichzeitig waren wir von Anfang an der Überzeugung, dass keine Transformation unserer Wirtschaft ohne das Mitnehmen der Gesellschaft, der Öffentlichkeit, der Menschen, auch bei künstlicher Intelligenz. Ich merke das auch jeden Tag. Ich habe 3 Kinder. Meine Kinder sind 5, 8 und 10. Wie die mit Technologie umgehen, wie die lernen, was künstliche Intelligenz ist, egal ob es das Erstellen eines Fitnessprogramms für Kinder ist, was meine große Tochter gerade selber gemacht hat letzte Woche, sind wir der großen Überzeugung, dass es Transparenz, Nahbarkeit und zwar eine einfache Zugänglichkeit zu dieser sehr komplexen und neuen Technologie braucht. Deswegen haben wir von Anfang an unsere ePI Foundation auch gegründet, eine gemeinnützige Gesellschaft, in der wir vor allem die Schnittstelle KI und Gesellschaft, KI und Bürger bespielen, haben deswegen auch unseren, Sie haben es angesprochen, unseren ePI Living Room als öffentlich zugängliches Besucherzentrum hier in unseren ePI Spaces in Heilbronn gegründet und dort versuchen wir auf möglichst vielfältige Art und Weise KI zugänglich zu machen. Da steht ein Exponat der Ars Electronica aus Linz, das einem sehr einfach zeigt, wie eine KI den Bildinput, in dem Fall sind es Tiere, die man fotografieren kann, nutzt kann und dann über ein neuronales Netz erkennen kann, was das überhaupt für ein Tier ist. Und dann merkt man auf einmal, wie die Leute davor stehen und sehen, hey, das ist ja eine Wahrscheinlichkeit, die da rauskommt. Und warum kann das Modell jetzt keine Uhren erkennen? Weil es nicht mit Bilddaten von Uhren trainiert wurde zum Beispiel. Und so kann man sehr nahbar sozusagen verschiedenste Anwendungen den Menschen zeigen. Wir haben oft auch Künstlerinnen und Künstler, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und in ihre Kunst einsetzen. Auch das ist ein tolles Werkzeug. Aktuell hatten wir gerade auch das Thema KI und Medizin, also Blutdruck messen, Vorhersagen, Gesundheit zum Beispiel dabei. Und deswegen wechselt das die ganze Zeit durch. Und das haben wir uns viel vorgenommen und haben deswegen verschiedenste Formate in unserer ePI Foundation gegründet. Eines davon ist der Living Room, ein anderes ist unser großes KI-Festival mit fast 14.000 Besuchern. Beim letzten Mal machen wir jetzt auch wieder im Juli 2026 und alles unsere Art, KI zugänglich und nahbar zu vermitteln.
Also da kann ich nur empfehlen, sich diesen Termin schon mal im Kalender einzutragen. Wir werden es auf jeden Fall tun. Aber nochmal zurück zu den praxisnahen Lösungen, die Sie gerade genannt haben. Dazu gehört eben auch unsere KI-Baustofferkennung. Die gehören ja auch oder sind ja wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, um Akzeptanz und auch Vertrauen in KI zu stärken. Denn das ist ja auch so ein gesamtgesellschaftliches Thema.
Absolut. Und es zeigt auch, dass künstliche Intelligenz kein reines Theorie-Technologie-Thema ist, sondern in der realen Anwendung ist. Und ich glaube, das Thema Baustofferkennung ist da eines, das jeder Mensch nachvollziehen kann, sehr real. Ich bin gerade selbst im Baurenovierungsprozess. Also von daher kann ich auch die App selber sehr gut nutzen. Ich kenne die Anwendung gut durch Markus Keller aus Ihrem Haus, der das natürlich toll verantwortet. Und wir haben so viele Menschen schon hier bei uns im Haus gehabt, der Markus Keller und ich, die sehr begeistert auch sind von diesen verschiedenen Anwendungen und gerade auch von der Baustofferkennung. Das ist ein wunderbares, ganz praxisnahes Beispiel, wie künstliche Intelligenz sehr real helfen kann, schon heute und hier.
Da frage ich doch mal ganz neugierig nach, welchen Bauuntergrund haben Sie denn zu Hause und wie haben Sie den über die Klopf-App, über unsere Baustofferkennung ausfindig gemacht?
Ich habe das tatsächlich probiert und leider ist die Antwort, dass wir Altbau haben und Altbau mit sehr unterschiedlichen Materialien. Das heißt, es war tatsächlich der absolute Härtetest, weil von, wie sagt man so schön, Schwabenbeton bis zu Holz alles dabei war.
Also ich kann Ihnen auf der einen Seite sagen, ja, das ist richtig, das ist ein schwieriger Bauuntergrund. Ich kann Ihnen auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Fischer mit seinen Produkten Ihnen da durchaus helfen kann. Also Sie werden da weiterkommen mit unseren Produkten.
Ganz bestimmt,
aber
ganz bestimmt.
Spaß beiseite. Was brauchen denn eigentlich Unternehmen, um nachhaltig Mehrwert zu schaffen über einzelne Projekte hinaus?
Also ich glaube, erstmal die Reflexion, dass digitale Transformation und vor allem digitale Transformation mit diesem sehr, sehr, sehr disruptiven Hebel KI eine ganzheitliche Herausforderung ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt ein paar KI-Kompetenzen drauf zu schaffen oder ein paar Weiterbildungen zu machen, sondern das fängt an beim Positionieren. Wie präsentiere ich meine Arbeitgebermarke im KI-Umfeld? Was treibt denn solche Data Scientists oder Menschen, die im KI-Umfeld arbeiten, an? Denen sind nämlich die Arbeitgebermarken gar nicht mehr so wichtig, sondern denen ist wichtig, an den richtig guten, spannenden Projekten mit guten Daten, mit guten anderen Menschen zu arbeiten, in einer hohen Aktualität. Sonst müssen die das nämlich privat nacharbeiten, wenn sie nicht an den aktuellsten KI-Technologien und Projekten arbeiten. Das geht weiter beim Thema Infrastruktur, sozusagen, welche Modelle benutze ich, welche Cloud-Technologien verwende ich, wie kriege ich die richtigen Leute dafür zusammen, dann die Anwendungsfälle zu suchen, die richtigen Fokusstrategie zu haben. Also das ist so ein ganzheitlicher Ansatz, der bis zum Support, der Unterstützung der Unternehmensführung sozusagen alles braucht. Und das merken wir auch ganz oft, dass jedes Unternehmen, das sich bei uns andockt, in einer unterschiedlichen Phase ist, in einem unterschiedlichen Reifegrad ist und unterschiedliche Komponenten auch noch dazu packen muss zusammen. seiner erfolgreichen Transformation. Und gleichzeitig ist vielleicht mein letzter Punkt, ist meine Empfehlung, eine große Offenheit einfach auch zu zeigen für das Thema Kollaboration. Nämlich einfach gemeinsam auch an Dingen zu arbeiten, weil wenn wir gemeinsam investieren, Risiko teilen, Investitionen teilen, auch Daten teilen, dann müssen wir ein Stück gemeinsam gehen, dann haben wir gemeinsam gerade in Europa viel, viel größere Chancen, als wenn wir das jeweils alleine tun.
Welche Chancen sehen Sie speziell für KI-Anwendungen im Bauwesen eigentlich und in handwerksnahen Branchen? Denn da kann ich mir vorstellen, gibt es auch noch große Unterschiede, oder?
Absolut. Also da gibt es viele Einsatzbereiche. Also wir sind ja nicht nur Innovationsplattform für angewandte KI, wir sind ja auch verantwortlich für eine der größten Baustellen in Europa bei ePI,
oh ja,
nämlich mit unserem ePI Campus. Also das kommunizieren wir gar nicht so oft, aber es ist eine riesengroße Baustelle.
Ja, sie wachsen noch.
Wir wachsen, ich sage sie nicht, aber ich kenne die Zielzahl unserer Kräne, die wir da oben hochkommen.
Kommen Sie, schon eine kleine Zahl mal.
17.
Uiuiui.
So. Also es wird schon eine große Baustelle. Und wenn man die Baucontainer da oben sieht und die Erdaushiebe, die da gerade aktuell vorgenommen werden, das ist schon eine fantastisch große Baustelle. Wenn ich sehe, wie alleine wir beim Thema Logistik von Automatisierung mit KI zum Beispiel profitieren können. Wir haben einen eigenen digitalen Zwilling in der Entwicklung, der uns nicht nur für die Planung, aber auch für die Gestaltung, dann aber auch für den Betrieb sozusagen die richtigen KI-Unterstützungen sozusagen auch bietet, um da möglichst energieeffizient zum Beispiel unterwegs zu sein, gibt es da natürlich eine ganze Menge an KI-Unterstützung, die wir auch versuchen heute schon zu nutzen, alleine was das Thema Wissensmanagement in so einem Bauprojekt irgendwie angeht und das Sammeln von Informationen, Zugänglichkeit von Informationen, gerade für Planungsprozesse. Aber ich habe es auch schon genannt, auch das Thema Logistik finde ich sehr begeisternd und ich komme zwar aus einer Handwerkerfamilie, aber das sind eher kleinere Gegenstände mit Uhren und Feinmechanik. Da habe ich jetzt noch nicht so viel KI erlebt, aber auf der Baustelle haben wir viele, viele Einsatzmöglichkeiten schon identifizieren können.
Welche Entwicklungen oder Schwerpunkte werden den ePI in den nächsten Jahren besonders prägen? Ich denke mal, da wird unglaublich viel passieren, oder?
Ja, unbedingt. Also wir haben uns viel vorgenommen für das Jahr 2026. Wir haben gerade eben vor wenigen Tagen erst eine Ergänzung, einen Zuwachs in unserem Management-Team dazu bekommen, den Marc Kirchner als CTO, also wirklich als Technologieverantwortlichen für unsere Plattform, kam von Apple zu uns, aber war auch bei Zeiss, in Stanford studiert, an der Medical School auch promoviert. Also da haben wir wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen KI-Fachmann jetzt auch dazu bekommen. Und das zeigt auch schon den Fokus. Wir werden noch technologieintensiver, noch technologieschwerer sozusagen. Wir werden verschiedenste Fokus- und ja, Kern- oder Fokusthemenstränge auch rausarbeiten. Gerade das Thema Robotics ist zum Beispiel eines, was unglaublich Fahrt aufnimmt bei uns. Wir haben da verschiedenste Unternehmen bei uns dabei, die auch in den unterschiedlichen Teilen sozusagen zu solchen Projekten beitragen. Ich denke mal an einen Fanuc zum Beispiel, Robotik, Schunk bei den Greifern. Wir haben das Robotics Lab von Fraunhofer IPA ist bei uns hier im Reallabor im Haus. Also das ist zum Beispiel eines der Fokusthemen, das wir in Zukunft gerne angehen möchten. Diese Themen werden wir in diesem Jahr rausarbeiten und wir werden vor allem den Fokus noch stärker setzen auf das Thema Kollaboration, also organisierte Kollaboration. Wir haben nämlich jetzt eine, wie wir finden, eine kritische Masse an Unternehmen, sowohl auf der Anwendungs- als auch auf der Anbieterseite zusammen, die auch in verschiedenen Branchen und verschiedenen Themenschwerpunkten von uns in Projekten gebündelt werden können. Da werden wir bei beiden Themen einen starken Schwerpunkt drauflegen in 2026.
Man hört bei Ihnen klar heraus, Sie blicken immer nach vorne, Sie blicken immer in die Zukunft. Wo steht denn das ePI in 10 Jahren? Können Sie das jetzt schon sagen?
Also wir haben ja 2026, das heißt, wir sind 2036 bei Ihrer Frage. Also wir sind natürlich auf unserem ePI Campus dort. Also das heißt, unsere Heimat wird der ePI Campus sein. Wir werden im Jahr 2036 8 bis 9 Jahre ungefähr auf dem Campus schon sein. Wir haben den Campus extra so geplant, dass er iterativ entstehen kann und nicht auf einmal, weil auch die KI-Entwicklung von uns vermutet, aber nicht vorhergesagt werden kann, auch mit dem neuen CTO nicht. Das heißt, wir glauben ganz fest daran, dass wir einfach iterativ vorangehen muss und wir glauben, dass der ePI in 10 Jahren wirklich eines der Herzstücke in Europa für das Thema KI-Anwendung und auch gerade Schnittstelle zur Forschung, zwischen Forschung und Anwendung sein wird. Das ist nämlich einer unserer großen Zukunftshebel, der Forschungstransfer. Und wir glauben, dass wir da eines der zentralen Puzzlestücke sein werden für ein erfolgreiches Europa.
Auf diesem Weg befinden Sie sich auf jeden Fall. Auf welchem Weg befindet sich so die Menschheit insgesamt? Was glauben Sie da? Wo steht die Menschheit mit KI in 10 Jahren?
Wir merken das ja heute schon und gerade aus unseren Aktivitäten in unserer ePI Foundation heraus, wie unvoreingenommen, wie offen gerade junge Menschen solchen Technologien auch begegnen. Die klassische Antwort ist ja auch mittlerweile, KI ersetzt nicht den Menschen, sondern ein Mensch, der KI nutzt, ersetzt einen Menschen, der KI nicht nutzt. Und das ist tatsächlich so, auch wie ich persönlich im Alltag KI nutze, als Helfer, als Unterstützer, als Berater, als Begleiter, als Konzeptentwickler, sind es unheimliche Produktivitätssprünge, auch für mich persönlich, in den ganz normalen Tools, die man im Alltag irgendwie so benutzt. Und das wird in Herz und Blut übergegangen sein, glaube ich, bei den Menschen sozusagen. Aber es ist super wichtig, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das müssen wir alle mitgestalten. Was ist Vertrauen zum Beispiel in künstliche Intelligenz? Mit welchen Daten ist diese KI gefüttert? Welche Entscheidungen werden damit eben auch getroffen? Das sind alles Dinge, die wir sehr, sehr aktiv mitgestalten müssen. Das heißt, die Zukunft liegt da eigentlich in unseren eigenen Händen, aber wir müssen sie sehr aktiv sozusagen und wachen Auges mitgestalten.
Das hört sich extrem spannend an und ich glaube, wir können mit wachem Auge und wachem Verstand weiterhin auf den ePie gucken und all das, was dort bei Ihnen passiert. Wir von Seiten der Unternehmensgruppe Fischer sind mit dabei und mittendrin. Das freut uns ganz besonders. Herr Gräter, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg mit dem ePie, auch zusammen mit unserer Unternehmensgruppe Fischer. Und danke für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
Vielen Dank, Herr Pott, auch für die Einladung nochmal und auch für das Vertrauen Ihres Unternehmens in ePie. Denn das Team ist wirklich eines der frühen Mitglieder gewesen und weiß da auch die Energie und die Transformationsenergie, die Ihr Team da mit reinbringt, wirklich sehr zu schätzen. Und da freuen wir uns auch heute schon auf Fischer bei ePie in 10 Jahren. Deswegen vielen Dank.
Super, wir bleiben dran. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Folge unserer Podcast-Reihe mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal.